Mist.
Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und heute haben wir Jana Freihube zu Gast. Schön, dass du da bist, Jana.
Hallo Jana.
Ja, hallo, vielen Dank.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage und die ist dieses Mal, wie unterstützt Ergotherapie in Kliniken Familien mit Kindern mit Behinderung? Jana, du bist Ergotherapeutin an der Warmit-Klinik Hohenstücken und seit der Eröffnung der Klinik im Jahr 2000 dabei, also schon von Anfang an und nicht weggekommen. Das hat ja meistens etwas zu sagen. Was gefällt dir denn besonders gut an der Arbeit in der Klinik?
Ja, ich sage immer, das war nicht so beabsichtigt, hat sich so ergeben. Und kurz gesagt, ist es so, dass es immer noch nicht langweilig ist und immer noch so viel Spaß macht, dass ich einfach hier kleben geblieben bin.
Und würdest du sagen, die Arbeit so als Ergotherapeutin an einer Klinik ist doch tatsächlich eine andere als niedergelassen in einer Praxis? Also arbeitet ihr irgendwie anders zusammen?
Ja, absolut. Erstmal muss man sagen, dass wir zwei große Gebiete hier haben, und zwar Pädiatrie und Neurologie. Und das ist schon fachlich eine große Herausforderung und was Besonderes, ja.
Mit wem arbeitest du vorwiegend zusammen? Also wenn es um Kinder geht, seid ihr auf alle Bereiche eingestellt, also vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen? In welche Richtung geht's da?
Wir haben vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen in der beruflichen Reha, also jedes Alter bis 27 so circa. Und vom Ausmaß der Erkrankung, also Schweregrad, wirklich von der Frühreha bis hin ja zu fitten Schülern, also auch jegliche Ausmaß der Erkrankung oder einer Behinderung.
Und das bedeutet, ihr habt also eben Patienten, die chronisch erkrankt sind, aber auch Akutpatienten, die beispielsweise einen Unfall gehabt haben, nehmt ihr alle auf?
Genauso ist es. Also Voraussetzung ist natürlich eine neurologische Diagnose, aber ansonsten haben wir eben chronisch betroffene Patienten, die auch gern immer mal wiederkommen, und auch Patienten, die dann nach einem Akutereignis hier bei uns sind, und das kann ja ein Unfall sein, eine erworbene Erkrankung, wie auch immer, aber eben neurologische Fälle.
Muss man da Unterschiede machen oder macht ihr da Unterschiede in der Behandlung oder in der Betreuung chronischer Patienten und von Akutpatienten?
Na, die Inhalte sind schon anders. Also bei Akutpatienten ist es so, dass wir die ja überhaupt erstmal sozusagen wiederherstellen, so gut es eben geht, oder an ihren Fähigkeiten, die sie hatten, möglichst wieder heranführen. Und bei chronisch betroffenen Patienten ist es so, bei der Ergotherapie, dass wir ja eher eine Handlungskompetenz überhaupt erstmal grundsätzlich anbahnen müssen oder die erleichtern könnten durch Hilfsmittel. Also der Unterschied ist schon, ob man auf Bewegungsmuster und Vorerfahrung zurückgreifen kann oder ob man das praktisch erst alles erlernen muss. Und die Phasen sind natürlich unterschiedlich. Ein chronisch betroffener Patient kann in dem Lebensalter unterschiedliche Schwerpunkte haben. Vielleicht ist es, wenn er jünger betroffen ist, eher, dass er überhaupt erstmal in die Aufrichtung kommt. Da sind dann vielleicht andere Disziplinen erstmal wichtiger als Ergotherapie. Dann geht es vielleicht aber in Richtung Schule und man braucht da Unterstützung. Also das richtet sich auch so ein bisschen nach dem Alter.
Aber Fokus immer, das hast du mir erzählt, absolut erstmal auf Selbstständigkeit.
Ja, was die Ergotherapie betrifft, ja. Also wir unterstützen eben die Selbstständigkeit, also in der Handlungsfähigkeit. Also wir bahnen zum Beispiel bei kleineren Kindern auch die Spielentwicklung an. Dann kümmern wir uns aber auch um so Funktionseinschränkungen. Also hat jemand in der Schulter-, Arm- oder Handfunktion Schwierigkeiten. Und ja, das kann auch Vorbereitung für die Schule sein. Großer Schwerpunkt für uns ist auch die Erprobung und ja dann auch Verordnung von Hilfsmitteln, dass wir da unterstützen, dass wir beraten und eben auch hier Sachen wirklich ausprobieren.
Ja, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal, Andrea lächelt schon, ganz besonders drauf eingehen. Vorher würde ich ganz gerne mal drüber sprechen. Du hast mir erzählt, ihr arbeitet schon stark auch gerätegestützt, aber ihr arbeitet auch noch, wie wir es nennen wollen, klassisch mit Handwerks- und Handarbeits-therapeutischen Maßnahmen. Vielleicht kannst du uns mal erstmal einführen in gerätegestützt. Was heißt das konkret bei euch und vor allem, warum ist denn das so wichtig bei den Patienten, also jetzt gerade eben bei den jüngeren Patienten?
Ja, also Ergotherapie kommt ja aus der Ableitung her tätig sein, Tätigkeiten unterstützen. Und bei uns ist es so, wir machen natürlich auch Trainings, zum Beispiel Transfertraining, An- und Auskleiden, Werkzeug und Besteckgebrauch. Das sind so Alltagskompetenzen, die wir unterstützen. Wichtig ist auch dieses handmotorische, armmotorische Arbeiten. Und da geht der Trend eben mehr hin, dass man gerätegestützt arbeitet. Das sind dann Geräte, die wir eben therapeutisch so einstellen können, dass wir bestimmte Bewegungsabläufe eben forcieren und andere Ausweichbewegungen praktisch unterdrücken wollen. Und die Computer- oder gerätegestützten Sachen sind eben deshalb im Kommen, weil das einfach diese jetzt aufwachsende Generation, die jüngere Generation, die ist einfach digital ja ganz anders vernetzt. Und der Motivationsfaktor ist da auch entscheidend. Letztendlich geht es aber auch darum, man muss ja sagen, in Zeiten des Fachkräftemangels muss man sich auch umstellen und gucken, wie kann vielleicht eine gerätegestützte Therapie Ressourcen, die man nicht mehr hat, ausgleichen. Wie kann man auch Ergebnisse praktisch abbilden, dass Therapie auch was nutzt? Und da ist gerätegestützt natürlich auch ein Vorteil. Aber ich will nochmal darauf hinweisen, wir machen das nicht ausschließlich und auch nicht hauptsächlich, weil wir haben auch noch Handwerkstechniken und Handarbeitssachen bei uns an, weil einfach total wichtig ist, dass man eben über das Manuelle noch erlernt und Handgeschick, Handmotorik überhaupt entwickelt. Und deswegen finde ich, es ist ein Teil und man muss auch mit der Zeit gehen. Aber wir haben auch noch die klassischen ergotherapeutischen Sachen und haben für die Kinder zum Beispiel im Angebot, dass sie noch töpfern oder einen Korb flechten, wo man ja ganz viel auch Handmotorik mit drin hat.
Ja, aber so ganz konkret gefragt, dann hättest du also ein Kind in der Klinik für, das weiß ich gar nicht, wie lange die bleiben, musst du gleich nochmal sagen, aber das vielleicht vormittags eine Runde mit dem Roboterarm trainiert und nachmittags ganz klassisch in einer Gruppe ist und etwas herstellt?
Ja, gibt schon Kombinationen. Ja, unsere handbetroffenen Patienten haben natürlich auch viel mehr Ergotherapie. Also man muss ja dazu sagen, wir sind ja nur ein Teil in diesem Angebot, im therapeutischen Angebot. Da sind wir ja nur ein Teil von vielen. Und wir haben Patienten, die eben eine verschiedene Leistung bei uns bekommen. Ja, also da kann man auch den Besteckgebrauch zum Beispiel in der Gruppe Kleine Köche trainieren und hat dann aber noch die First-Use-Gruppe, wo man teilweise vielleicht gerätegestützt arbeitet. Also so Kombinationen gibt es schon.
Ich frage mal die Cora, die mir hier gegenüber sitzt, ob sie weiß, was First-Use ist. Du, die schüttelt den Kopf.
Nee, ich... Gut, dass du nachfragst.
Soll ich mal kurz erklären, ja?
Ja, also
super. Also Force Use ist ja der forcierte Gebrauch und der wird ja dann wichtig, wenn wir Patienten haben, die eine Halbseitenlähmung haben, wo wir durch entsprechende Therapiesettings oder auch Nutzung von Constraint, also dass wir eine Seite immobilisieren, zumindest für die Zeitdauer der Therapie, diese nicht genutzte Funktion erstmal noch mehr herauskitzeln oder überhaupt aktivieren und natürlich auch eine Funktionsverbesserung haben wollen. Und im Force-Use-Bereich macht man sehr viel mit Wiederholung und da zum Beispiel kann man die gerätegestützte Therapie auch sehr gut anwenden, weil man dort eben die Programme also so für die Patienten anlegen kann, dass wir ganz gezielt bestimmte Schulter-, Arm-, Handbewegung eben auswählen und die in einer hohen Frequenz wiederholen lassen.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das auch viel besser in so einem konzentrierten Intervall über 1, 2, 3 Wochen bei euch klinisch, als das im ambulanten Setting zu machen, oder? Wie siehst du das?
Naja, also wenn man jetzt eine Praxis findet oder, also es gibt ja sicherlich auch welche, die das anbieten, auch gerätegestützt arbeiten. Aber ich denke, da muss man schon sehr suchen. Und bei uns ist es so, dass es eben, ja, also diese unterschiedlichen Therapien machen. Man kann gar nicht sagen, dass es jetzt eine Therapiedisziplin ist oder ein Therapieangebot oder eine Therapieart, eine Methode, ein Konzept, sondern ich denke, diese Vielfalt an Möglichkeiten und dass wir das eben gezielt aussuchen für den Patienten, also in Absprache mit den Eltern, mit dem Patienten, im interdisziplinären Team, das macht die Besonderheit aus. Und deswegen können wir eben auch gemeinsam an Zielstellung arbeiten. Und ich sehe das auch als Vorteil, dass eben die Patienten, auch so zum Beispiel die chronisch betroffenen Patienten, die kommen ja in bestimmten Intervall, bestenfalls so einmal im Jahr vielleicht wieder. Die werden also zu unserer Stammkundschaft. Und da kann man ja auch immer wieder dran arbeiten und sieht Veränderungen. Also ich finde es gerade spannend, immer mal wieder Patienten zu sehen und daran weiterzuarbeiten, aber die auch eine gewisse Zeit zu begleiten. Also die sind bei uns ja über einige Wochen und die akut Betroffenen sind ja auch über Monate hier.
Und ganz wichtig ist euch an der Stelle auch, egal ob chronisch oder eben akut, dass ihr die Patienten mit den richtigen Hilfsmitteln versorgt. Da wollen wir natürlich unbedingt nochmal drauf eingehen. Warum sind denn Hilfsmittel jetzt aus deiner Sicht so, aus therapeutischer Sicht besonders wichtig, dass es richtig angepasst ist?
Ja, gerade im Kinderbereich haben wir ja schon wachstumsbedingt immer solche Anpassungsnotwendigkeiten, die das einfach notwendig machen, dass sich damit jetzt auch jemand auskennt. Und unsere Patienten sind ja in vielen Fällen am SBZ, also Sozialpädiatrischen Zentrum, angegliedert und haben dort ihre vielleicht jährlichen Termine und bekommen ja da auch Beratung und auch Verordnungen. Aber wir hier in der Klinik haben eben doch häufig durch die Zusammenarbeit mit ja externen Reha-Fachfirmen oder auch Herstellern die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Und wir in der Ergotherapie werden ja darin auch immer geschult, dass wir eben immer up-to-date sind, was gibt es für Hilfsmittel. Wir besuchen auch Messen, sind in Arbeitskreisen aktiv und ja, durch dieses große interdisziplinäre Team, denke ich, bleibt man auch immer dran, neue Sachen ja kennenzulernen und die dann auch eben entsprechend ja weiter zu empfehlen.
Und für den therapeutischen Alltag, also wenn ja zum Beispiel die chronischen Patienten gar nicht mehr bei euch in der Klinik sind oder auch die Akutpatienten dann eben nicht mehr in der Klinik sind, würdest du sagen, dass es als ein Hilfsmittel ist zum therapeutischen Erfolg?
Ja, sicher. Die Hilfsmittelfirmen, die ja Patienten auch über Jahre begleiten, die sollten natürlich, gerade wenn wir jetzt im Kinder-Jugendbereich sind, auch eine entsprechende Fachkompetenz haben. Und das ist auch manchmal schwierig zu finden. Ich denke gerade für Eltern, man kann eben nicht in jedes x-beliebige Sanitätshaus gehen, sondern man braucht da schon diejenigen, die sich gut damit auskennen.
Wichtig ist ja auch, dass es eben dann richtig angepasst ist und dass das richtig ist. Das heißt, euch ist ja auch total wichtig, dass man es bei euch erproben kann. Was passiert denn in so einer Erprobungsphase und wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ein Bedarf wird ja, entweder ist der da und es geht, es ist noch nicht mal eine Erstversorgung erfolgt. Also bei Akutpatienten ist es ja so, wir kriegen ja bestimmte Sachen nicht wegtherapiert. Ja, also wir können Krankheiten nicht vollständig heilen, sondern wir müssen uns manchmal eben auch darauf einstellen mit den Familien, dass wir Hilfsmittel nutzen, um eben eine Behinderung auszugleichen. Und wir haben hier natürlich gewisse Hilfsmittel, die man erproben kann. Nun ist das aufgrund unserer Bandbreite im Altersspektrum und auch vom Betroffenheitsgrad natürlich nicht so, dass wir für jeden alles hier zur Erprobung haben. Aber wir haben ja, wie gesagt, Kooperationen und da können wir auch mal was anfordern oder wir kennen Außendienstler von Herstellerfirmen, die uns dann was zur Verfügung stellen. Und man muss auch sagen, die Familien profitieren auch davon, dass andere Familien hier im Haus sind und die haben natürlich auch Hilfsmittel. Und ja, da erfolgt natürlich auch ein reger Austausch. Und in der Therapie läuft es dann so, dass je nachdem, wer für dieses Hilfsmittel zuständig ist, wir haben ja auch andere Fachbereiche, wie zum Beispiel Physiotherapie, Krankengymnastik oder auch Logopädie, die probieren auch Hilfsmittel aus. Und nach erfolgreicher Erprobung werden die dann von den Ärzten verordnet.
Jana, ihr habt doch, glaube ich, auch Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet, oder?
Ja, also natürlich regional ist es schon ein bisschen Berlin-Brandenburg-lastig, aber insgesamt bundesweit und auch aus dem Ausland.
Ich dachte jetzt gerade über die Hilfsmittelversorgung nach. Die stoßt ihr in der Klinik an und wie geht das dann zu Hause weiter?
Also wir können ja zum Beispiel Kontakte herstellen. Sowas macht auch der Sozialdienst übers Entlassmanagement. Wer ist jetzt für welche Hilfsmittel zuständig? Manche brauchen ja auch, sage ich mal, so Heimbeatmung. Da sind wir jetzt in der Ergotherapie nicht für zuständig. Dann werden Kontakte geknüpft und man weiß auch mittlerweile schon, wer in welcher Region ein guter Kinder- und Jugendversorger ist.
Ah, also ihr könnt auch Tipps für nach Hause geben und habt auch Kontakt, dass die Versorgung, die ihr in einer hohen Qualität anstoßen könnt, dann auch ambulant weitergeführt werden kann.
Ja, so ist es. Oft sind die ja auch übers SBZ dann doch schon in Betreuung. Und ich möchte nochmal sagen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir das nicht vorgeben, sondern wir haben nur Ideen und Lösungsmöglichkeiten. Die Entscheidungen treffen dann auch die Eltern bzw. der Kostenträger.
Ich habe mir noch so die Frage gestellt, wenn ich mir vor allem jetzt hier Akutpatienten vorstelle, die also aufgrund, sage ich mal, eines Unfalls in die Klinik kommen und natürlich vorher eigentlich vielleicht komplett gesund gewesen sind und dann eben mit einer Behinderung aus der Klinik herausgehen. Für die stelle ich mir auch einen wirklich guten Umgang und langsamen Umgang mit so einem Hilfsmittel als total wichtig vor, um überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass ich jetzt auch eins nutze, oder?
Ja, aber diese Prozesse, würde ich sagen, sind schon meistens in der Klinik dann angelaufen und auch etabliert. Natürlich könnte es auch sein, man kommt nach Hause und stellt noch einen anderen Bedarf fest, an den wir hier vielleicht gar nicht gedacht haben. Aber da ist man ja dann auch nicht völlig allein. Man kann ja, wie gesagt, über das SBZ oder Kinder- oder Hausarzt sich ja auch weiter beraten und was verordnen lassen. Also das ist jetzt nicht nur von uns abhängig.
Und dann, was ich noch ganz spannend fand, was ich auch wichtig finde, ist, dass ihr auch bei euch in der Klinik Schulungen anbietet, dann eben auch unter anderem für die Eltern, also zum Beispiel über Hilfsmittelversorgung, über den Umgang damit. Habe ich richtig verstanden, ne?
Im Prinzip läuft das ja in den Therapien mit, ja, dass auch Angehörige natürlich im Umgang mit den Hilfsmitteln ja geschult werden und auch angeleitet werden, zum Beispiel auch bei uns in der Ergotherapie wäre das Handschienenanlage, das geht man natürlich auch mit den Angehörigen durch und zeigt ihnen das. Und dann gibt es natürlich auch Schulungen, die durch Ärzte oder auch Therapeuten durchgeführt werden, die ja so verschiedene Sachen eben abdecken. Das sind zum Teil auch der Umgang mit Hilfsmitteln oder zum Beispiel gesetzliche Grundlagen der Hilfsmittelversorgung. Was steht mir zu? Wie komme ich zu einem Hilfsmittel? Was muss ich tun, wenn ich einen Ablehnungsbescheid habe?
Ich glaube, das ist total wichtig, dass man da auch im Vorhinein schon mal ein bisschen vorwarnt und nicht die Leute so vor die Wand laufen lässt, wenn sie einen Brief aufmachen, wo dann drin steht, nee, es fällt doch nicht in unseren Leistungsbereich. Ne?
Und Hilfe können Sie sich natürlich auch im Sozialdienst holen.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass du die Klinik nie verlassen hast in den letzten Jahren, weil das immer spannend für dich ist. So das, was du mit der gerätegestützten Therapie angesprochen hast, so inhaltliche Veränderungen, aber glaube ich auch die vielen unterschiedlichen Menschen und Krankheitsbilder dich da hält. Das ist ja toll, dass es Leute gibt, die so lange und so kompetent arbeiten. Aber wie ist es denn auf der anderen Seite? Was sagen denn die Menschen, die bei euch so kurz vor der Entlassung stehen, warum sich es gelohnt hat, zu euch zu kommen?
Ja, also insgesamt überwiegt natürlich schon die Dankbarkeit. Natürlich können wir auch nicht immer eine Wiederherstellung von Fähigkeiten oder eine Genesung erreichen. Aber wir haben ja auch Patienten, die immer wieder gerne herkommen, die uns das sehr positiv zurückmelden. Also ich denke, das sind schon tolle Beispiele.
Aber das ist ja auch ein Aufwand für eine Familie, so 3, 4. Wie lange sind die eigentlich durchschnittlich bei euch in der Reha?
Also wenn die jetzt chronisch erkrankt sind und sind es meistens so 3 Wochen. Eventuell wird noch verlängert. Und wenn akut betroffene Patienten sind ja über Monate hier.
Ja, aber wenn dann ein Elternteil, das ist doch so, ne, mit einem Kind bei euch 3 Wochen verbringt, das ist ja für die auch ein großer Organisationsaufbau. Aufwand. Hast du eine Idee, woran die messen, dass sich das gelohnt hat?
Das kommt ja darauf an, was man so vereinbart hat auch, ne? Man wird ja auch danach gefragt, was sind die Ziele? Und das kann, wie gesagt, in den Lebensjahren auch unterschiedlich sein. Was habe ich gerade für einen Schwerpunkt? Viele Patienten kommen ja auch postoperativ nach Operation der unteren Extremität und im Hüftbereich praktisch zu uns. Die haben natürlich einen ganz anderen Fokus, als wenn jemand, jetzt sage ich mal, vor der Einschulung steht und vielleicht eher die Schulintegration jetzt ein Thema ist. Je nachdem, wie man das auch vereinbart hat und auch wie realistisch natürlich eine Zielsetzung ist, entsprechend sind ja auch dann die Erwartungen erfüllt oder eben nicht. Aber viele Patienten und Angehörige, also die verbringen ja teilweise auch ihre Ferien oder legen ihren Urlaub so. Also wir haben auch welche, die ja gerne mal im Sommer vorbeikommen und hier die Zeit verbringen. Ja.
Das spricht doch auf jeden Fall
für euch.
Damit finde ich, können wir sagen, vielen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast darin, wie ihr Ergotherapie in der Warmeck-Klinik Hohenstücken macht. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast.
Ja, lieben Dank, Jana.
Ja, gerne. Danke für die Gelegenheit.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch noch einmal ganz kurz zum Schluss. Lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt uns natürlich wie immer eure Themenvorschläge, wenn ihr mögt, an podcast@schuchmann.de. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Sinklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.